Aber die Engel, Vers 14, sind sie nicht alle dienstleistende Geister, die zum Dienst ausgesandt werden, derentwegen die Begriffe sind, das Heil zu erben. Im Gegensatz zum Sohn sind die Engel Dienstgeister, dienende Geister. Sie dienen also dem Messias, sie dienen dem Erlöser und sie dienen auch den Erlösten. Sie dienen nicht nur dem Herrn, sie dienen auch den Gläubigen. Sie sind ausgesandt zum Dienst für die, die dabei sind, das Heil zu erben. Das Heil, das heißt die Rettung, das, was mit die vollendete Rettung, werden die Gläubigen eines Tages erben. Das heißt, sie werden es in Besitz nehmen, was sie jetzt im Glauben haben, werden sie dann im Schauen haben. Was sie jetzt noch unvollkommen haben, sie leben noch mitten in einem unvollkommenen Leib, sie leben noch in der Gegenwart der Sünde, sie leben noch, sie haben noch zu kämpfen mit Sünde, sie sind noch nicht ganz fertig, oder die Gläubigen? Das Heil ist schon da in Jesus und durch den Glauben haben sie es jetzt schon, aber erben werden sie erst dann, wenn der Herr, wenn sie beim Herrn sind, beziehungsweise wenn der Herr wiederkommt, in der Vollendung, wenn der Herr Jesus sichtbar erscheint. Dann wird auch ihr Körper verwandelt werden, dann wird auch die Gegenwart der Sünde verschwinden, dort wird es keinen Kampf mehr mit der Sünde geben. In diesem Sinne haben sie dann das vollkommene Heil. Also die Gläubigen, in dem Moment, wenn der Messias wiederkommt, dann sind sie auch vollendet, werden sie vollendet. Und die Engel dienen diesen Gläubigen heute, während sie noch nicht vollendet sind, die Gläubigen, dienen die Engel diesen Gläubigen. Sie sind da, der Herr schickt sie, um sie zu beschützen. Der Herr schickt sie, um gewisse Botschaften auszurichten. Im Neuen Testament sehen wir einen Gabriel, der wird zu Maria geschickt. Oder die Engel, als der Herr Jesus in den Himmel auffuhr, wurden zwei Engel heruntergeschickt und die haben den Jüngern erklärt, dass der Herr Jesus jetzt in den Himmel aufgefahren ist und dass er wiederkommen wird. Also sie waren zeitweise Boten, haben eine Botschaft ausgerichtet und sonst sind sie da, um die Gläubigen zu beschützen, zu bewahren. Und wir sehen sie nicht, aber sie dienen uns. Sie dienen uns in vielerlei Hinsicht und eines Tages wird offenbar werden, wie viel sie gedient haben, wie oft der Herr einen Engel geschickt hat. Einmal hat der Herr einen Engel geschickt, um den Herrn Jesus zu trösten, hat Gott einen Engel geschickt, um den Herrn Jesus zu trösten, zu stärken. Lukas Kapitel 23. Ein Engel stärkte ihn, heißt es. Sie kämpfen für die Gläubigen. Sie kämpfen für die Sache Gottes. Daniel Kapitel 10. Sie stehen ein für das Volk. Sie kämpfen in der unsichtbaren Welt, wo die Dämonen kämpfen. Dort kämpfen auch die Engel. Und die Engel kämpfen für uns, für unsere Sache. Es herrscht ein mächtiger Kampf in der unsichtbaren Welt. Und der Herr führt ihn mitunter durch die Engel. Also sie sind Diener. Jetzt schon dienen die Engel nicht nur dem Messias, sondern auch den Erlösten. Und wenn diese Erlösten dann das zukünftige Heil bekommen, das Heil erben, werden sie zusammen mit dem Erlöser über die Engel gestellt sein. Und das werden wir dann in Kapitel 2 lesen. Kommen wir gleich dorthin. Also die Engel stehen vor Gott und dienen dem Herrn und sie dienen auch den Menschen. Das ist sie sind hier ein wunderbares Vorbild auch für uns. Sie dienen. Wir sind auch Diener, wir dienen dem Herrn. Wir dienen nicht den Engeln, aber wir dienen dem Herrn. Also, wir haben jetzt in Kapitel 1 gesehen, dass der Schreiber, der Verfasser hat jetzt ihre inneren Augen ganz auf den Messias gerichtet. Schaut, wie groß dieser ist. Schaut, wie herrlich dieser ist, in dem Gott geredet hat. Und das bringt uns zu Kapitel 2. Wir kommen also in unserer Gliederung zu dem Punkt Arabisch 2, erste entsprechende Aufforderung, auf das Gehörte zu achten, und ist auch die erste Warnung, wird hier ausgesprochen. Möchte jemand von uns dann diese Verse lesen, Verse 1 bis 5, die erste entsprechende Aufforderung, auf das Gehörte zu achten. Kapitel 2, Vers 1 bis 5, wenn jemand vorliest, bitte.
Darum sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Denn wenn das durch Engel gesprochene Wort zuverlässig war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den gerechten Lohn empfing, wie wollen wir entgehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Diese wurde ja zuerst dem Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Denn nicht Engeln hat er die zukünftige Welt, von der wir reden, unterstellt.
Ja, danke. Denn nicht Engeln hat er die zukünftige Welt, das zukünftige Weltreich unterstellt, unterordnet. Nicht Engeln, sondern wem? Wie würde es weitergehen? Sondern? Nicht Engeln, sondern? Bitte? Sondern Jesus? Ja. Es gibt sonst noch eine Antwort, Möglichkeit? Menschen. Der Herr Jesus ist ein Mensch. Neben dem, dass er auch Gott ist. Aber das ist wichtig. Er sagt, nicht Engeln hat er das künftige Weltreich unterordnet, sondern Menschen. Das zukünftige Weltreich, in dem die Engel dienen werden, wird Menschen unterordnet sein. Und die Menschen werden über den Engeln sein. Und der eine Mensch wird über allen sein. Aber mit dem einen Menschen, Jesus Christus, werden die anderen, die ihm anhangen, verbunden sein. Und die werden mit ihm regieren. Mit ihm wird ihnen das ganze Weltreich unterordnet sein. Und auch die Engel werden ihnen unterordnet sein. Seht ihr, wie viel höher der Messias ist als die Engel? Also, in diesem Abschnitt jetzt die Aufforderung. Und dieser Vers 5, der gehört noch dazu, denn der beginnt mit denn, und ein Satz im Deutschen, das hat unser Deutschlehrer uns gesagt, und das wissen wir auch, ein Satz kann nicht mit denn beginnen, oder? Ein Hauptsatz, ein normaler Satz kann nicht mit einem großen denn beginnen. Warum? Weil denn ist ein Nebensatz. Dann fehlt der Hauptsatz. Denn schließt sich ja an etwas an. Also da steht ein Komma oder ein Semikolon und dann heißt es denn. Das heißt, dieser Vers 5 gehört, jedenfalls von der Grammatik her schon, zu Vers 1 bis 4, aber auch inhaltsmäßig, und wir werden dann gleich sehen, warum. Das ist ja ein enger Zusammenhang. Er spricht ja immer noch von den Engeln. Also Vers 1 bis 4, die Aufforderung, und Vers 5 kommt dazu. Die Aufforderung als solche, deswegen haben wir umso mehr auf das zu achten, was wir gehört haben, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben oder damit wir nicht vorbeigleiten eigentlich, damit wir nicht vorbeigleiten, am Heil vorbei, an der Vollendung vorbei, an dem, was auf uns wartet, vorbei. Wozu wird hier aufgefordert? Was soll man tun? Jetzt dürfen Sie wieder antworten. Wozu wird hier aufgefordert? Was ist zu tun?
Achten.
Also nur hören ist zu wenig, oder? Es wird nicht aufgefordert zu hören. Es wird aufgefordert zu achten. Gehört haben Sie? Gehört haben sie? Gehört haben wir auch? Das bloße Vernehmen der Botschaft allein genügt nicht. Dass man früher einmal gehört hat, genügt nicht. Man muss weiterhin hören und nachdenken und es bedenken. Achten heißt, genau hinhören und es darüber nachdenken, Acht geben, in dem Wissen, hier geht es um vieles. Hier steht viel auf dem Spiel. Wir sagen, gib Acht, sagen wir dem Kind, gib Acht, wenn du über die Straße gehst. Gib Acht, es ist hier gefährlich. Gib Acht in dem Wissen, dass es hier um Leben und Tod geht. Stell dich ganz persönlich unter dieses Wort und ziehe die Schlussfolgerungen aus dem Gehörten. Bewahre es, bewege es und tue es. Geh darauf ein. Halte Stille. Und wenn das Wort kommt und es schneidet tief hinein, halte Stille. Das Wort ist lebendig und kräftig und schärfer und es geht durch und durch. Schneide tief hinein. Wer wird aufgefordert, Acht zu geben? Sie sagen, das ist ja klar, wer hier, aber das ist doch wichtig. Wer wird aufgefordert, Acht zu geben? Wer? Was steht im Text? Bitte? Wer ist wir? Die Gläubigen, die Empfänger des Briefes inklusive des Schreibers. Sehr wichtig, oder? Die Empfänger des Briefes inklusive des Schreibers. Warum frage ich das? Warum ist das so wichtig? Es geht hier nicht um Mitläufer. Manche Ausleger sagen, ja, hier kommt eine Aufforderung und eine Warnung und sie richtet sich nicht an die Gläubigen, sie richtet sich an die Mitläufer. An die, die so nebenbei doch dazugekommen sind, aber sie sind nicht wirklich wiedergeboren, sie haben sich so eingeschlichen oder sie sind nie wirklich durchgebrochen gekommen zur Wiedergeburt. Sie wollen vielleicht schon, aber sie sind noch nicht. An die ist es gerichtet, an die anderen nicht. Die haben ja sowieso das Heil, für sie gibt es ja keine Gefahr. Das steht nicht im Text. Wenn er sagt wir und sich selber einschließt, ist er auch ein Mitläufer? Niemals. Er weiß, wovon er spricht und er weiß, an wen er glaubt. Das heißt, dieses Wir deutet darauf hin, dass es ganz klar ist, dass es sich um Gläubige handelt und auch der Schreiber, auch er selber weiß, dass er selber auch achten muss. Er selber kann nicht sagen, ach ja, ich habe es ja schon mal, ich bin ja mal wiedergeboren worden in der Vergangenheit, mir kann nichts mehr passieren und das läuft jetzt alles automatisch ab. Ich werde das Heil ohnehin erben. Nein, auch er muss weiterhin achten auf das Wort, das neue Reden Gottes im Sohn. Er stellt sich auf gleiche Stufe mit seinen Geschwistern, an die er schreibt. Ich habe auch darauf zu achten, bitte tut es mir mit mir, macht es mir nach. Was will die Aufforderung verhüten? Nächste Frage. Was will die Aufforderung verhüten? Ja, bitte? Vorbeischreiten, vorbeigleiten, abgleiten. Also das Wort kommt aus der Seefahrer, aus der Seefahrerei. Man fährt mit dem Segelschiff oder mit dem Boot und man gleitet ab. Da ist die Strömung und man hat es nicht festgebunden. Das, und jetzt geht es mit der Strömung mit und jetzt treibt das Schiff Richtung Wasserfall ab. Okay, es treibt nicht in den Hafen hinein, es geht in den Wasserfall. Oder nicht ans Ufer, dort wo es hin sollte, sondern es geht zum Wasserfall. Es geht in eine gefährliche Richtung. Also Acht geben, Sie könnten abgleiten. Wenn Sie nicht Acht geben, also besteht die Gefahr, dass Sie das Ziel nicht erreichen. Das Ziel ist das Heil, von dem wir vorher gelesen haben, die das Heil ererben. Die Gläubigen sind die, die das Heil ererben. Und von diesem Heil könnte man abgleiten, dass man es nicht ererbt, wenn man jetzt also nicht Acht gibt. Wenn man das missachtet, das Gegenteil von Acht geben ist missachten. Wenn wir ein so großes Heil missachten, werden wir es nicht ererben. Also nur indem man am Wort Gottes hängt, wird der Gläubige bewahrt. Der Gläubige ist sicher, der Gläubige ist wunderbar sicher, aber er muss am Wort Gottes hängen. Das Schiff ist sicher, aber es muss am Seil, es muss angemacht sein, wo immer. Also zum Beispiel, wir haben hier eine Fähre, ja, es geht um einen Fluss, ja, und du fährst mit der Fähre drüber und da ist ein Seil gespannt. Und das Schiff muss jetzt am Seil sein. Und man muss am Seil bleiben, denn sonst würde das Schiff abgleiten Richtung Wasserfall. Das Schiff ist aber sicher. Die einzige Bedingung ist, dass das Seil, dass man angemacht ist an dem Seil. Also das Schiff hat Verbindung mit diesem Querseil. Und das Seil ist also das Festhalten. Oder Glauben heißt Festhalten an dem Seil, so muss ich sagen. Glauben heißt Festhalten an dem Seil. Das Seil ist das Wort Gottes. Das Seil selber, das über den Fluss gespannt ist, ist das Wort Gottes und jetzt muss ich festhalten an diesem Seil. Das heißt, das Schiff muss festgemacht sein an dem Seil, ansonsten gleitet man ab. Das heißt, ich muss an das Wort Gottes glauben. Ich muss das Wort Gottes achten und an es glauben. Wie bleibt man am Wort Gottes? Wie bleibt man am Heil? Durch Acht geben auf die Botschaft. Die ganze Bibel ist die Botschaft, das ganze Wort Gottes, das Wort Christi. Lasse das Wort Christi reichlich wohnen unter euch, Kolosser 3, Vers 16. Die ganze Botschaft ist das Wort Christi. Gut, also das ist die Aufforderung als solche, Vers 1. Diese Aufforderung wird jetzt bekräftigt, Klein b, die Bekräftigung der Aufforderung. Die Bekräftigung geschieht durch das erste Wort in Vers 1, zum ersten, Römisch 1, deswegen. Also es wird bekräftigt mit deswegen. Also er gibt Nachdruck auf diese Aufforderung, indem er hinweist auf das, was er vorher gesagt hat. Deswegen, wenn wir deswegen lesen in der Bibel, dann müssen wir uns immer fragen, weswegen. Das ist ganz wichtig. Wir lesen irgendwo in der Bibel, dann heißt es deswegen. Und wenn wir deswegen lesen, dann denken wir darüber nach, weswegen jetzt? Bitte, Antwort, weswegen? Er sagt deswegen und jetzt frage ich weswegen. Was ist die Antwort? Merken wir, das ist ganz gesund, wenn wir so die Bibel lesen. Das ist wichtig für unser Bibelstudium. Wenn darum steht, dann fragen wir warum. Und wenn deswegen steht, fragen wir weswegen. Und wenn er sagt, hinweisend auf das und das, dann muss ich denken, ja, was war das jetzt genau? Was war der Hinweis? Wie zum Beispiel in Römer 12 am Anfang. Oder, also bitte, deswegen. Weil, gut, ich wiederhole, weil Jesus Christus höher ist als die Engel. Was war der zweite Teil? Verdient er mehr Beachtung. Das heißt, weil Gott neu geredet hat durch den Sohn, muss umso mehr auf das gehört werden, was er gesagt hat. Was Gott jetzt gesagt hat. Das war das ganze Kapitel, vergessen wir nicht. Die Aussage von Kapitel 1 war, Gott hat geredet. Das war der Hauptsatz von Kapitel 1. Gott hat neu geredet. Gott hat jetzt in diesen letzten Tagen zu uns geredet im Sohn. Und weil das so ist, weil Gott neu geredet hat im Sohn, haben wir umso mehr auf das zu achten, was wir gehört haben. Und weil dieser Sohn höher ist als die Engel, müssen wir auf das von ihm Geredete umso mehr achten. Thema ist immer noch die Engel, oder? Jesus ist höher als die Engel. Also erste Bekräftigung, Hinweis auf das, was in Kapitel 1 gesagt wurde, deswegen. Zweite Bekräftigung, Vers 2 bis 4. Was wird jetzt bekräftigt? Denn wenn das durch Engel geredete Wort festgemacht wurde und jede Übertretung und jeder Ungehorsam gerechte Vergeltung empfing, wie werden wir entrinnen, wenn wir ein derart großes Heil missachten? Welches und so weiter. Schon die alte Botschaft wurde bekräftigt, wurde göttlich bekräftigt. Schon die alte Botschaft wurde bekräftigt. Wer waren die Mittler der alten Botschaft? Die Vermittler. Wie kam die alte Botschaft? Wie kam das erste Reden Gottes zu den Israeliten? Durch Mose. Okay, und wie bekam es Mose? Durch Engel. Das sagt Galater 3, Vers 19 und Apostelgeschichte 7, Vers 53. Durch Engel hat Mose also die Tafeln empfangen, hat Mose offensichtlich noch mehr als die Tafeln empfangen, auch die andere Gesetze. Wir haben gehört, wir lesen das nicht im Alten Testament, wir lesen einfach, dass er das in Empfang nahm, die Tafeln, dass Gott am Berg war. Aber dass Engel dabei war, das erfahren wir hier, dass Engel dabei waren. Eines von diesen Geboten, die der Mose am Sinai empfing, war das Sabbatgebot, das vierte Gebot. Und wir lesen dann in 4. Mose, dass ein Israelit, 4. Mose 15, Vers 32, lesen wir, dass ein Israelit hinging und am Sabbat Holz gesammelt hat. Was ist passiert mit dem? Da haben sie ihn vor die Ältesten gebracht. Die Ältesten sind zu Mose gegangen und sind zu Gott. Was ist passiert? Was hat Gott gesagt? Was sollen wir jetzt mit dem machen? Soll gesteinigt werden. Was? Für ein bisschen Holz aufheben? Steinigen? Ist das nicht ein bisschen hart? Was ist denn das für ein Vergehen? Er hat niemand umgebracht, er hat nicht gelogen, er hat ein bisschen Holz gesammelt. Hat niemandem wehgetan. Wieso soll man denn jetzt steinigen? Warum war das so ernst? Warum war das so schlimm, was er getan hat? Das war schlimm offensichtlich, sagt Gott. Aber warum war es schlimm? Was war so schlimm dran? Missachtet. Wenn ich meinem siebenjährigen Sohn sage, komm essen. Und er hört's, genau. Und er spielt sein Lego weiter. Das interessiert mich nicht. Ich möchte jetzt da das Lego-Haus da fertig bauen oder so. Ist das schlimm? Ist das schlimm? Er missachtet das Wort des Vaters. Das ist sehr schlimm. Da muss ich was tun. Wenn ich es nicht tue, dann lehre ich ihm, er soll und er darf ungehorsam sein, es passiert ihm nichts. Er darf ruhig das Wort des Vaters missachten. Es ist nicht wichtig, was der Vater sagt. Ist aber alles nicht wichtig. Das war sehr schlimm. Er verachtet, wenn Gott was spricht. Gott, der Schöpfer, man muss sich das mal richtig zergehen lassen, wie wir so sagen, auf der Zunge. Gott, der Schöpfer, spricht ein Wort und sagt das und das und das. Und ich als Geschöpf sage, interessiert mich nicht. Gott hat neu geredet im Sohn. In diesen letzten Tagen hat Gott neu geredet. Und wenn dieses Reden Gottes jetzt missachtet wird, dann ist das eine ernsthafte Sache. Das frühere Wort wurde von Engeln an Menschen gegeben, das neue Wort wurde von dem Herrn selbst den Menschen gegeben. Das Missachten des ersten Wortes wurde mit einer sehr strengen Strafe bestraft. Wie viel mehr wird das Missachten des zweiten Redens mit einer strengen Strafe bestraft werden? Und es ist ja nicht nur so, dass Gott einfach irgendeine Botschaft gegeben hat. Nein, Gott selber kam auf die Erde. Das Wort wurde Fleisch. Das Wort wurde Fleisch. Gottes Sprechen wurde Fleisch in einem Menschen. Und er selber war das Wort. Gott selber war die Botschaft. Und er kam und er starb für unsere Sünden, ist auferstanden und in den Himmel aufgestiegen, hat sich zur Rechten Gottes gesetzt und die Botschaft wurde weiter verkündigt. Und er bietet Vergebung an, verbietet noch mehr an, bietet ewiges Leben an, ewiges Heil in Verbindung mit dem Sohn. Und wir sagen, ach, ich glaube, ich gehe zurück ins Judentum. Dann habe ich nicht mehr so viele Probleme. Das ist eine ernste Sache. Das ist, sündigen ist schlimm genug, aber das Heil missachten, dieses wunderbare Heil missachten, nachdem man es schon gehört hat und nachdem man es auch schon geglaubt hat und jetzt sich wieder abzuwenden, das ist eine sehr, 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 sehr ernste Sache. Verstehen wir, deshalb ist hier die Warnung so stark und viele Gläubige haben Schwierigkeiten und sagen, wieso ist das so eine starke Warnung? Wir sind doch aus Gnaden gerettet, wieso so furchtbare Warnungen an die Gläubigen? Weil es um so viel geht. Wie werden wir entrinnen, hier also die ernste Frage, wie werden wir entrinnen, wenn wir ein derart großes Heil missachten? Das Heil, das hat er gerade vorher erwähnt, Kapitel 1, Vers 14, die Gläubigen sollen das Heil ererben. Und dieses Heil, das ist so groß. Was beinhaltet das Heil? Vielleicht sollten wir hier ein bisschen auch zusammen sammeln. Was beinhaltet dieses Heil? Es ist ein großes Heil, sagt er, ein derart großes Heil. Was ist damit verbunden? Können wir das zusammentragen? Was gehört zu dem Heil? Was beinhaltet das Heil? Bitte.
Sündenvergebung.
Sündenvergebung? Weiter. Ich wiederhole es immer, damit es alle hören dann. Weiter. Ewiges Leben. Danke. Also Epheser 2, wir sind in das himmlische Wesen versetzt in Christus. Wir sind mit Christus lebendig geworden. Weiter. Was beinhaltet das Heil noch? Das Erbe. Worin besteht das Erbe? Können wir noch ein bisschen ausführen? Das Erbe. Wir sind Erben. Was erben wir alles? Das Leben, ja, was noch? Wir sind ja Miterben, bitte. Wir sind Miterben, also erben wir noch etwas mit. Was denn? Und was sind das für Dinge, die er erbt? Die wir dann miterben? Alles, was er hat, jetzt haben wir das Höchste erreicht. Also mehr können wir nicht bekommen. Alles, was er hat, Seine Herrschaft. Wir dürfen mit ihm herrschen. Sein Königreich, so groß es ist. Seine Ewigkeit, Glückseligkeit, die er genießt, dürfen wir mitgenießen. Das ist unvorstellbar. Bitte?
Ja.
Kann man das? Der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Alles, was mein ist dein, sagt der Vater zu dem Sohn. Alles, was mein ist dein. Lukas 15, ich glaube Vers 24. Alles, was mein ist dein. Was willst du? Wolltest du ein Ziegenböcklein schlachten? Du kannst auch einen Stier nehmen. Alles, was meines, ist dein. Sag Gott zu den Seinen. 1. Korinther 3, ich glaube, es ist der letzte Vers, ich muss nachschauen. 1. Korinther 3, dort ist die Rede von, 23, danke. Ob Paulus, Vers 22, danke, ob Paulus, ob Apollos, ob Kephas, ob die Welt, ob Leben, ob Tod, ob Gegenwärtiges, ob Zukünftiges, alles ist euer, aber ihr seid Christi und Christus ist Gottes. 1. Korinther 3, Vers 22. Alles ist euer. Christi Charakter dürfen wir erben, dürfen wir mehr und mehr ihm ähnlich werden. Und dazu kommt noch eine ganz große Schar von Gläubigen, die mit uns in der Herrlichkeit sein werden. Sogar mit Habakkuk werden wir reden und mit Obadja und mit Abraham, wenn er Zeit hat für uns. Der hat Zeit. Aber das Schönste wird sein mit dem Herrn Jesus. Offenbarung Kapitel 2. Offenbarung Kapitel 2, ich glaube, es ist Vers 17. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt, dem, der überwindet. Ihm werde ich zu essen geben von den verborgenen Manna. Jetzt ist er noch verborgen, er ist das Manna. Er ist das Manna, heute ist er noch verborgen. Eines Tages ist er nicht mehr verborgen, aber jetzt ist er verborgen. Jetzt ist er ein verborgenes Manna. Wir essen jetzt von dem Brot schon, aber es ist ein verborgenes Brot. Dann wird es ein sichtbares Brot werden. Und ich werde ihm einen kleinen weißen Stein geben. Und auf den kleinen weißen Stein wird ein neuer Name geschrieben worden sein, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Ein weißer Stein, das kann mehreres bedeuten, aber eine der Bedeutungen ist, dass man den man liebt, gibt man einen kleinen Stein und mit dem Namen drauf. Verliebte taten das. Ja, wir geben einen Ring oder so. Ja. Da steht der Name des Geliebten drauf, oder? Aber da war es ein kleiner Stein. Und einen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Das heißt, Name heißt Wesen. Und das Wesen des Sohnes Gottes werden wir in einer Weise kennen, als ob es nur uns beide geben würde in der ganzen Ewigkeit, in der ganzen Herrlichkeit. Nur ihn und mich. Das heißt, es wird eine persönliche Beziehung geben, ein persönliches Kennen zwischen ihm und mir. Zwischen ihm und mir. Und jeder darf sich hier seinen Namen einsetzen. Es wird eine ganz persönliche Beziehung geben zwischen ihm und mir, als ob wir zwei die Einzigen wären in der Herrlichkeit. Ein Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. Nur du und ich, wir kennen den, sagt der Herr Jesus. Nur du und ich, wir haben etwas, was andere nicht kennen. Wir haben eine intime Beziehung, die nur für uns beide ist. Ich habe mir oft gedacht, im Himmel, da habe ich keine Zeit mehr. Und der Herr Jesus hat keine Zeit mehr, weil es sind so viel zu viele Leute und ich muss da in der Reihe anstehen, bis ich mal 5 Minuten Audienz bekomme. Es wird nicht so sein. Es wird nicht so sein. Ich werde ihm einen Namen geben, den niemand kennt, als den, der ihn empfängt. Also dieses Heil beinhaltet sehr, 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 sehr Schönes. Auch jetzt schon ein Trost und eine Befriedigung und eine Gewissheit und eine Freude. Ein Anker für die Seele, ein Trost, eine Befriedigung, eine Gewissheit und eine Vorfreude. Jetzt schon, heute. Also wer dieses neue Reden im Sohn missachtet, das kommt dem gleich, wie wenn er dem Sohn Gottes mit Füßen tritt, werden wir später lesen. Es ist wie wenn man den Sohn Gottes noch einmal ans Kreuz schlägt. Nun, die Hebräer sind noch nicht so weit. Gott Lob und Dank, sie sind nicht so weit. Aber die Warnung bleibt trotzdem bestehen. Die Warnung wird gegeben, denn es besteht Gefahr für diese Geschwister. Sie sind hart angefochten, zurückzugehen. Weiter. Die neue Botschaft, Vers 3, Mitte bis 4. Die neue Botschaft wurde göttlich bekräftigt durch besondere Zeichen. Wir sind immer noch bei dem Thema Bekräftigung der Botschaft. Die Botschaft wurde bekräftigt dadurch, dass er deshalb gesagt hat, deshalb durch das, was im Kapitel 1 gesagt ist, weil er neu geredet hat, weil er besser ist als die Engel. Die Botschaft wird bekräftigt hier dadurch, dass er hinweist, wie diese Botschaft ihren Anfang genommen hat. Zuerst durch die Engel im Alten Bund und jetzt wurde sie durch den Herrn selbst verkündigt. Diese Botschaft, dieses Heil, welches seinen Anfang in der Verkündigung durch den Herrn genommen hat. Also das Heil wurde verkündigt durch den Herrn selbst. Willst du dieses Heil verachten, das der Herr Jesus selbst verkündigt hat? Du horchst auf das, was Mose gesagt hat und was er von Engeln bekommen hat. Und du hörst nicht auf das, was Gott gesagt hat, durch den Herrn selbst. Und uns von denen festgemacht wurde, bestätigt wurde, die ihn gehört hatten, die Apostel. Dieses Heil, das der Herr verkündigte und die Apostel verkündigt hatten. Wobei Gott zusätzlich Zeugnis gab mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Hier möchte ich die Fragen stellen, worin haben wir Sicherheit, dass das Neue Testament von Gott ist? Wir haben ja auch, nehme ich an, viele Gespräche mit jungen Leuten, mit älteren Leuten, und wir sagen ihnen von der Bibel und dann sagen sie uns, was heißt hier Bibel? Du sagst vom Herrn Jesus, du sagst, im Neuen Testament steht geschrieben, dann sagt er, was heißt hier Neues Testament? Papier ist geduldig. Schreiben kann jeder, was er will. Das hat irgendwelche Leute haben das geschrieben. Woher hast du die Gewissheit, dass das, was du in der Hand hältst, dass das Gottes Wort ist? Warum glaubst du gerade an dieses, was da drinnen steht? Kannst du ja auch den Koran nehmen. Warum gerade das Neue Testament? Inwiefern gibt der Schreiber Antwort auf diese Frage? Wie hat Gott bestätigt? Was gibt uns die Gewissheit, dass das zuverlässig ist, was wir in der Hand haben? Das Neue Testament. Das Alte Testament, aber jetzt das Neue Testament vor allem. Was gibt uns die Gewissheit? Was sagt der Text? Bitte. Das ist hier ein Punkt. Heiliger Geist, Zeichen und Wunder und Kraftwirkungen, die er getan hat. Bitte. Er hat es bestätigt wodurch? Hier steht hier, es sind Zeichen und Wunder einerseits, Austeilung des Heiligen Geistes. Und noch etwas. Es ist uns von denen verkündigt worden, die es gehört haben. Das heißt, es gab hier Augen- und Ohrenzeugen. Das sind jetzt drei Punkte, die wir haben, oder? Wir haben Augen- und Ohrenzeugen. Wir haben Wunder und Zeichen, die damals passiert sind. Und wir haben Austeilungen des Heiligen Geistes, die geschehen sind. Und heute auch noch geschehen, wie der Bruder gesagt hat. Gott gibt den Heiligen Geist heute auch noch. Das heißt, wir haben drei Dinge, die bestätigen, und das ist wichtig in unserer Auseinandersetzung mit unseren Schulkollegen, Arbeitskollegen und so weiter, und Nachbarn. Wir reden mit ihnen und sagen, schau, wir glauben an die Bibel. Ja, warum glaubst du an die Bibel? Warum soll das wahr sein? Warum soll das wahr sein? Du glaubst an das, was Jesus gesagt hat? Wieso soll das wahr sein? Und hier sind die drei Argumente. Du kannst sagen, schau, hier waren Augen- und Ohrenzeugen, und die haben gesehen, dass das Grab leer war. die sind dann verändert worden. Schlag auf Schlag. Ich habe mit einem Mann, bin ich wandern gegangen. Ich wollte mit ihm reden über den Glauben und es war eine gute Gelegenheit. Wir haben gesagt, wir gehen wandern. Und wir hatten den ganzen Tag zusammen und ich habe gebetet, Herr, schenk mir Gelegenheit, mit ihm zu reden. Und der Herr hat es dann geschenkt. Wir konnten reden und es ging dann lang so. Man geht und redet und geht und redet und redet und wieder was anderes, kommt wieder zurück zum Thema. Und so konnten wir viel reden. Und da habe ich gesprochen und gesagt, schau, überlege mal, du hast im Neuen Testament Leute, wie zum Beispiel den Thomas, ein bisschen was hat er gewusst von der Bibel, gesagt, war der Thomas, der war völlig ungläubig, der hat gesagt, wie kann ich das glauben? Ihr sagt, das Grab ist leer, das glaube ich schon, das ist leer, aber ihr sagt, ihr habt den Herrn gesehen, der ist euch erschienen. Sowas. Ich werde das nicht glauben, bis dass ich meine eigenen Finger in seine Wunden lege und in seine Seite lege. Das muss ich. Ich brauche handfeste Beweise. Es ist eigentlich schade, dass er seinen Brüdern nicht geglaubt hat, oder? Sie waren schließlich 3 Jahre beisammen gewesen und jetzt vertraut er ihnen nicht. Das ist nicht freundlich von ihm und nicht nett von ihm und auch nicht zeugt nicht von einer guten Beziehung eigentlich. Hat kein Vertrauen zu seinen Brüdern, die ihm das gesagt haben. Aber er sagt, ich möchte Sachen sehen. Und solange ich das nicht sehe, werde ich nicht glauben, sagt er. Werde ich nicht glauben. Aber da habe ich meinem Freund gesagt, schau, ein paar Tage später, wenn du den gleichen Mann eine Woche später oder mehr als eine Woche später gesehen hättest, getroffen hättest, der war wie ausgewechselt. Der steht da und sagt, es stimmt, er ist auferstanden. Jesus ist auferstanden und er predigt ihn überall und er ist bereit, sein Leben zu geben. Das hat er auch getan, wahrscheinlich. Thomas ist wahrscheinlich auch um des Glaubens willen umgekommen, wie die Tradition sagt, wenn das stimmt. Jedenfalls, was hat diesen Menschen verändert? Was war passiert zwischen dem Punkt, wo er gesagt hat, ich glaube das nicht, solche Sachen glaube ich nicht. Und nachher ist er bereit, für die Sache in den Tod zu gehen, sein Leben für diese Sache aufzuopfern. Was ist dazwischen passiert? Die Bibel sagt, er hat Jesus begegnet. Und dass er muss irgendetwas erlebt haben, wenn wir das nicht glauben wollen, was die Bibel sagt, dass er Jesus begegnet ist. Was ist dann wirklich passiert mit ihm? Was hat ihn denn so verändert? Die Bibel sagt uns die Antwort, Jesus ist ihm erschienen und hat gesagt, bitteschön, greif in meine Wunden, greif in meine Seite. Und er fällt nieder und sagt, mein Herr und mein Gott. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe meinen Freund ermutigt, ich habe ihm einen Beweis gegeben. Ich habe gesagt, schau, hier ist ein Augen- und Ohrenzeuge, mit dem ist was passiert. Und er selber behauptet und Johannes behauptet, sein Freund, behaupten, der Herr Jesus ist ihm begegnet. Und nicht nur ihm, sondern auch den anderen auch, denen er vorher nicht geglaubt hat und jetzt glaubt er ihnen. Das sind Argumente für unsere Freunde. Und ich habe mit einem anderen habe ich angefangen lesen, Johannes Evangelium, und er hat ihm gesagt, du musst gar nichts glauben, was da drin steht. Du brauchst überhaupt nichts glauben, aber bitte eines, lies mit mir das Johannesevangelium. Ich habe nicht gesagt, lies es selber, denn das tut er nicht. Das weiß ich. Der sagt, ich lese es, aber er liest es nicht. Die meisten Leute sagen, sie lesen es und sie lesen es nicht. Aber ich sage, ich möchte es mit dir lesen. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, gut, wir fangen an. Johannes 1, haben gelesen. Und gesagt, wir lesen und du erklärst mir, habe ich gesagt. Und er hat mir erklärt, was er gelesen hat. Und während wir gelesen haben, sagt er dann, nach einer gewissen Zeit, sagt er, na also, das kann nicht erfunden sein. Das kann nicht erfunden sein. Sowas kann man nicht erfinden. Sowas schreibt man nicht, wenn man sich hinterher sieht, schreibe jetzt einen Roman. Das geht nicht. Und dann haben wir weitergelesen. Und er ist mehr und mehr davon überzeugt. Er ist bis heute noch nicht bekehrt. Aber er weiß, dass es die Wahrheit ist. Das ist schon ein großer Schritt. Das heißt also, was macht uns zuverlässig oder was macht uns sicher, dass wir wissen, das, was wir hier haben, ist wirklich von Gott? Das Erste sind, wir haben Augen- und Ohrenzeugen. Das Zweite ist, wir haben Zeichen und Wunder. Ja, wieso gibt es heute keine Zeichen und Wunder? Wieso gehen wir nicht hinaus und erwecken die Leute aus den Toten? Oder wenn irgendwelche gehen ins Krankenhaus und nehmen die alle auf und sind alle gesund. Oder nehmen unser Taschentuch und fahren über alle drüber und sie sind alle gesund. Wieso nicht? Warum heute nicht? Warum ist es heute nicht nötig, dass Gott das heute tut? Er könnte ja schon. Manchmal tut er es ja auch. Aber warum macht er es nicht regelmäßig?
Glauben muss aus dem Wort kommen.
Bitte?
Glauben muss aus dem Wort kommen.
Ja, aber man könnte sagen, ja. Wieso soll ich dem Wort glauben? Das Wort, an das wir glauben, ist bestätigt. Das heißt, wolltest du das sagen? Was wolltest du sagen?
Ja, Jesus hat durch Wunder seine Verkündigung bekräftigt.
Und warum muss es heute nicht nochmal bekräftigen, wenn wir verkündigen?
Für die war es wie eine neue Lehre gewesen, die wurde bekräftigt, jetzt kommt nichts Neues dazu.
Richtig, genau. Weil nichts Neues dazu kommt. Das, was neu war, wurde bestätigt und mittlerweile ist nichts Neues dazu gekommen. Wir brauchen nicht eine neue Beglaubigung. Wenn ich mal ein Dokument habe und es ist beglaubigt worden vor 10 Jahren vom Notar und ich bringe es und bitte sag bitte, das ist echt, das ist beglaubigt vom Notar, dann sagt er nicht, das muss heute wieder beglaubigt werden. Wieso? Warum soll das heute wieder beglaubigt werden? Es wurde damals beglaubigt. Hier ist das Dokument. Was einmal beglaubigt ist, ist beglaubigt. Ich hab ein Adoptions... das ist das Adoptions, dass ich meine Kinder adoptiert habe und so. Ja, habe ich ein Blatt, da steht drauf so und so und so und da steht Stempel und Beglaubigung und alles ist da. Jetzt muss ich nicht jedes Mal, wenn ich jemand sagt, ich habe meine Kinder adoptiert, muss ich nicht nochmal zu irgendjemand hingehen und das beglaubigen lassen. Das ist beglaubigt. Das heißt, wenn wir eine Botschaft haben jetzt, die bereits beglaubigt wurde durch Zeichen und Wunder, dann muss Gott nicht heute im Jahre 2008 das noch einmal durch Zeichen und Wunder beglaubigen, weil nichts Neues dazugekommen ist. Das ist ja die alte Botschaft, die ich verkündige, die Apostel verkündigt haben. Wir haben ja keine andere Botschaft als die der Apostel. Also die Bibel ist bereits beglaubigt und wir verkündigen genau diese Bibel. Deshalb muss Gott heute nicht jedes Mal wieder Wunder tun. Wenn er als Ausnahmefall ein Wunder mal tut, dann ist das schön und gut, aber dann ist es nicht zur Beglaubigung der Botschaft, denn die ist schon beglaubigt. Dann ist es aus einem anderen Grund, weil er einfach ein Wunder getan hat, vielleicht hat jemand gebetet besonders und der Herr hat sich erbarmt, hat ein Wunder getan, aber nicht zur Beglaubigung. Die Zeichen und Wunder, die große Anzahl der Zeichen und Wunder in der ersten Zeit der Apostel, war eine Beglaubigungssache und das ist auch alles passiert. Das ist wichtig für unsere pfingstlerischen Freunde und charismatischen Freunde, weil heute immer wieder der Ruf, hört man den Ruf, Gott müsste heute wieder Zeichen und Wunder tun. Das ist völlig falsch. Das ist nicht richtig verstanden, was der Zweck der Zeichen und Wunder war.
Ist es dann nicht, dann ist der Glaube dann auf die Zeichen und Wunder beruht?
Nein, er beruht auf das...
Heute.
Ja,
wenn Jesus zu einem, ich komme jetzt nicht auf die Stelle, wo er sagt, euch wird kein Zeichen gegeben, ja. Ist ja denn das Zeichen Jona?
Ja.
Weil sie ja nicht glaubten. Sie wollten einfach nur Wunder sehen.
Ja, sie hätten dann das nur auf das Wunder hingeglaubt. Damals waren die Wunder wichtig. Denn vergessen wir nicht, da war die Bibel der Juden, 1. Mose bis Maleachi, und sie meinten, es ist abgeschlossen. Und jetzt kommt was Neues hinzu, das Wort Gottes durch Jesus Christus und die Apostel. Und wenn Gott jetzt nicht wirklich klar bestätigt hätte, das ist wirklich neu und die Boten, das sind meine Boten und das sind nicht irgendwelche, die eine neue Sache erfunden haben. Der Paulus hat nicht irgendwas gesagt, was er in einem, einfach so, was er geträumt hat, sondern das hat er wirklich von Jesus, was er gesagt hat, was er weiter erzählt hat. Das musste Gott beglaubigen, bestätigen. Und der Glaube ist dann nicht wegen der Zeichen und Wunder, sondern der Glaube ist an das Wort, was Paulus verkündigte, an das Wort Jesu Christi. Das hatte ja Fundament. Und es war nur so, damit durch die Zeichen und Wunder haben bestätigt, dass der Verkündiger, der das Neue verkündigt hat, wirklich von Gott gesandt war. Sonst hätte jeder kommen können und sagen, ich bringe jetzt eine neue Lehre. Das Alte ist jetzt vorbei oder das Alte ist, wird jetzt ergänzt durch das, was ich sage. Das darf nicht sein. Ja. Ja, das war ja dort wichtig, dass es in dieser ersten Zeit diese Wundergaben gab, vor allem durch die Apostel. Es sind ja nur ganz wenige außer den Aposteln. Stephanus hat noch, der war kein Apostel, der hat noch Wunder getan, aber hatte auch eine spezielle Stellung, war einer von diesen 7 Diakonen in Jerusalem. Also, und Philippus. Von sonst weiß ich nicht, gibt es sonst noch jemanden, der Wunder getan hat?
Ja.
Das ist dann irgendwann hat es aufgehört. Wir wissen nicht wann, aber es hat aufgehört offensichtlich.
Vielleicht konnte man noch dazu, was wir gesprochen haben, aus 1. Korinther 13. Da sind wichtige Verse. Und da ist auch ein Vers, der 9. Vers, der 10. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. Da wird vorher gesprochen, dass im 8. Vers, dass die Liebe hört niemals auf, aber sein lässt was, aber sie werden weggetan werden. Seine Sprachen werden aufhören, weil es Erkenntnis wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weisen ein Stückweise. Wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stückwerk weggetan. So dass es von Gott abhängig ist. Wenn das Vollkommene da ist, dann.
Also das ist klar, dass Gott bestimmt, wann gewisse Sachen aufhören und weggetan werden. Hier ist das Vollkommene offensichtlich die Zeit, wenn man nicht mehr so sieht wie in einem Spiegel, sondern von Angesicht zu Angesicht. Vers 12. Jetzt sehen wir wieder durch einen Spiegel. Jetzt ist Erkenntnis noch immer in Stückweisen, in Stücken. Jetzt erkennen wir oft undeutlich. Oder gibt es jemand von uns, der alles weiß? Der alle Erkenntnis hat? Wäre schön, ich würde in seine Schule gehen, würde gern lernen von ihm. Wir merken, wir sehen unsere Erkenntnisse stückweise bis heute noch. Und eines Tages werden wir sehen von Angesicht zu Angesicht. Dann werden wir so erkennen, wie wir auch erkannt wurden, nämlich ganz erkennen. Dann wird das alles kein Problem mehr sein. Aber mittlerweile ist es noch so. Und Gott bestimmt, wann das stückweise weggetan wird. Und jetzt ist was interessant. Beim Zungenreden allerdings, das sagt er nicht weggetan. Habt ihr das gemerkt? Beim Zungenreden sagt er nicht weggetan. Also wenn es um die Wunder geht. Da sagt er aufhören. Also ich hoffe, Sie haben eine gute Bibel. Da steht das so drinnen. Wenn Sie eine gute Bibel haben, haben Sie 2 verschiedene Wörter hier. Vers 8. Die Liebe fällt niemals dahin. Aber ob es Weissagungen sind, sie werden weggetan werden, ob Sprachen, sie werden aufhören, ob Kenntnis, sie wird weggetan werden. Haben Sie das so? Ja, aufhören. Sprachen hören auf. Die Erkenntnis, die wird weggetan. Wann die weggetan wird, ist klar. Das stückweise wird weggetan, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Aber wann die Sprachen aufhören, steht nicht da. Das Wort für aufhören ist ein Medium, das heißt, es heißt von sich aus aufhören, abklingen. Das ist genau das Wort, das auch in Apostelgeschichte 20 verwendet wird. Und der Tumult hörte auf. Der Tumult klang ab. Sie haben sich wieder beruhigt und waren wieder still. Aufhören, abklingen. Die Zungen reden, das klingt ab. Wann, sagt er nicht. Aber die anderen 2 Sachen, Weissagungen und Erkenntnis, das wird weggetan werden. Also das Stückhafte. Das heißt, Wir haben hier einen Beweis dafür, dass das Zungenreden vor der Wiederkunft Jesu Christi aufhört. Übrigens, die Erfahrung beweist auch. Denn in der ganzen Geschichte der Kirche, der Gemeinde Jesu, hat man nach dem zweiten Jahrhundert, nach dem ersten Jahrhundert, ab dem zweiten Jahrhundert hat man kein Zungenreden mehr, kann man nicht mehr feststellen. Ausnahme, eine Sekte, die Montanisten, die hatten das, so eine Art frühpfingstliche Sekte, die hatten das noch, aber waren ganz klar eine Sekte, eine Irrlehre, und erst wieder die Pfingstler im 20. Jahrhundert. Dazwischen gab es kein Zungenreden. Mit Ausnahme der Sekten, ja. Mormonen haben das auch gehabt noch. Und auch sogar ganz unchristliche Sekten auch. Irgendwelche Indianer haben das auch gehabt. Also das schon. Es gibt so Phänomene, die aber nichts mit dem biblischen Zungenreden zu tun haben. Es gibt ja ein unbiblisches Zungenreden und es gibt ein biblisches Zungenreden. Das kann man sehr einfach feststellen. Denn das biblische Zungenreden, das ist ja eine Sprache, die muss übersetzt werden können. Die muss man übersetzen können. Und auch das Übersetzen war eine Gabe, wenn man die Sprache nicht konnte. Also wenn ich jetzt plötzlich auf Sanskrit reden würde und jemand von uns kann das übersetzen, obwohl er Sanskrit nie gelernt hat, dann sind es zwei Wunder, oder? Ich rede auf Sanskrit und der andere kann es übersetzen. Aber wenn jemand hier ist, der sowieso Sanskrit kann, dann ist kein Problem, dann ist es kein Wunder, wenn er es übersetzen kann. Aber was will ich sagen? Das Zungenreden, das hat aufgehört. Und wahrscheinlich schon im ersten Jahrhundert, in der Zeit der Apostel schon aufgehört. Und so wie es die Erfahrung uns sagt. Wir können da nur von der Erfahrung her reden, was die Kirchengeschichte uns überliefert. Weil in der Bibel selber heißt es nur, dass es aufhören wird. Wann es aufhörte, wird nicht gesagt. Aber Tatsache ist, dass es weg war, bis die Pfingstbewegung sich entwickelte, um die Jahrhundertwende, 1906 oder 1901 oder wann. In Amerika zuerst, dann 1906 in Europa kam die Pfingstbewegung und dann haben wir das Zungenreden, ist dann aufgekommen und dann kam die charismatische Bewegung 1960. Die haben das auch übernommen und dann, seither haben wir bei den Charismatikern und nur bei denen das Zungenreden. Ja? Und bei denen, die davon beeinflusst sind, von dieser Lehre. Aber es ist in Verbindung mit einer falschen Lehre. Und es ist ein falsches Zungenreden, weil man kann es prüfen, dass es falsch ist. Man kann zum Beispiel einem Charismatiker sagen, weißt du was, red mir deine Zungenrede auf Tonband und dann nimmt man das Tonband mit, dann geht man zu irgendjemand, der sagt, er kann übersetzen, gibt ja genügend, die sagen, sie können übersetzen, dann spielt man ihm die Zungenrede vor und dann schreibt man auf, was er übersetzt. Dann geht man zum Nächsten und sagt, bitte kannst du mir übersetzen, dann schreibt man auf, was der übersetzt, dann geht man zum Dritten, schreibt man auf, was der übersetzt, dann geht man zu allen, die halt sagen, sie können übersetzen, und dann vergleicht man, haben sie alle das Gleiche übersetzt. Wenn sie es nicht das Gleiche übersetzt haben, dann ist irgendwo etwas falsch, oder? Es gibt noch ein paar andere Kriterien, gehe ich jetzt nicht drauf ein. Aber die Wunder haben aufgehört, also in diesem Sinne. Das heißt nicht, dass Gott nicht Wunder tut. Natürlich tut er Wunder, wenn er möchte. Aber, und wenn wir beten dafür, auch dann hat er oft schon Wunder getan, aber nicht zur Beglaubigung der Botschaft. Dann ist es zur Erhörung unserer Gebete, aus irgendeinem Grund. Ja. Man kann beten, wenn das Benzin ausgeht im Auto und man muss noch weit fahren und hat keine Tankstelle mehr, dann darf man beten, Herr, verlängere das Benzin im Auto. Und der Herr kann das tun. Man kann das Benzin verlängern, dass man weiterfahren kann und man staunt, es ist immer auf Null, aber ich fahre und fahre und fahre bis zur nächsten Tankstelle. Das kann der Herr machen. Wir wollen Pause machen jetzt.